redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zur Fotografie, einer Sendung, in der Chris Marquardt, der wesentlich mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir ein bisschen was darüber zu erklären. Hallo Chris.
Hallo Holgi, Folge 17.
Folge 17, ist das?
Ja, wir haben
wenigstens einer hält nach, was wir verfolgen.
Du, ich habe das hier voll im Griff. Ich hab tatsächlich vorbereitet.
Brav. Ich habe auch die Kommentare nochmal gelesen und so.
Genau, drei Dinge, glaube ich. Also heute machen wir so eine dreifach gegliederte Sendung. Einmal kurz eine Nachlese, was so in den Kommentaren war. Das haben wir nämlich das letzte Mal, glaube ich, sträflich vernachlässigt.
Ja.
Da gab es zwar keine Beschwerden, aber ich mag das gerne so ein bisschen nochmal auf das eingehen, was kam. Dann war ich verreist. Da können wir ein bisschen nochmal über das Thema Reisen reden und wie man vielleicht mit fremden Menschen im Ausland umgeht.
Anschnauzen.
Genau. Dann habe ich, wobei das könnte sogar vierteilig werden, mal schauen, wie viel Zeit wir haben. Dann habe ich jetzt gerade gelesen einen sehr, sehr interessanten Artikel über die neuen Technologien von Sony. Die RX100 gibt's nämlich bald in der Version 4.
Scheiße.
Holgi und das Gas.
Genau.
Und da ist ein Stück Technologie drin, des sogenannten Stacked Sensors, die ich total spannend finde.
Mhm.
Also du kennst mich, ne? Technologie ist nicht wichtig, die Technik ist nicht wichtig, aber manchmal mag ich mich da so richtig rein.
Auf die Größe kommt's nicht an, ne? Die Technik ist viel wichtiger.
Genau. Und dann eigentlich das Thema, was wir schon mehrfach angesprochen haben und was so ein teilweise ein Recap ist von dem, was wir mal ganz am Anfang gemacht haben, vor ungefähr 15 Folgen. Aber diesmal spezieller das Thema manuelle Belichtung.
Manuelle Belichtung, jo. Mhm, wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende 8 ist das, ne?
Stimmt, können wir eigentlich gleich jetzt ein paar Tour genau. zum Technikthema gehen.
Das war's, wir gehen ein Bier trinken.
Stimmt, das Wetter, nee, draußen ist total schwül bei uns gerade.
Ja, hier wird's auch schlimm.
Ganz unangenehm. So Kopfwehwetter. Gut, dass ich dazu nicht neige.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, was wir irgendwie sauber besprechen müssen, weil das immer wieder in den Kommentaren kommt. Mhm. Einsteigermodelle. Was kann man sich kaufen, wenn man irgendwie womit anfangen kann? Da müssen wir vielleicht mal so Szenarien entwickeln. Kameraempfehlungen geben ist immer Kacke eigentlich, ne?
Ja, mache ich nicht gern, weil ich kenne natürlich nicht alle Kameras. Ja. Und dann ist natürlich die Frage ist dann, ich muss das dann immer mit der Gegenfrage beantworten. Was willst du denn genau tun?
Du hast das genauso, Problem, wenn mich ist, fragt, was brauche ich zum Podcast? Ja, was hast du denn vor?
Genau,
ja,
das
mit
Problem,
Leuten reden. Ja, wo?
Das Problem ist aber, dass der gerade einsteigt in die Fotografie, natürlich überhaupt keine Ahnung hat, was er genau tun möchte. Ja. Der möchte erstmal so ein bisschen in den Explorer-Modus gehen und alles mal durchtesten und dann sich vielleicht mal mit der Zeit irgendwie was finden oder vielleicht Generalist bleiben. Und je nachdem ist meine Antwort meistens die, geh in den Laden, fass die Dinger alle an, spiel damit. Ich meine, es gibt ja Gott sei Dank heute noch so ein paar Läden, die auch so Kameras rumstehen haben. Meine Lieblingsecke, wo ich mich beschäftige, ist, wenn ich mal wieder durch Heathrow fliege.
Ja.
Da gibt es diese, also und dann ein paar Stunden Aufenthalt habe, was schon mal vorkommen kann, dann habe ich da mehrere Kameraläden, die alles da haben und alles on Display mit Batterien drin und dann gehe ich da tatsächlich hin und grabbel mal alles an und dann kommt der Verkäufer, das letzte Mal, glaube ich, dreimal kam der Verkäufer, ob er mir helfen könnte und ich nur so, nee, geh weg, ich spiele hier. Genau, lass mich doch mal. Und mach mir da so ein Bild und das Bild mache ich mir dann aber ganz, ganz oft so aus dem Bauch raus. Also fühlt sich das Ding gut an? Kann ich damit arbeiten? Ist was in den Menüs schnell genug? Finde ich, was ich finden muss?
Ja.
Kannst auch im Laden schon so ein paar Testbilder machen. Die meisten dieser Kameras haben so ein bisschen eingebauten Speicher, dass du mal so ein, zwei Testschüsse machen kannst. Mhm. Das zweite Kriterium ist immer, was haben denn deine Kumpels so? Also du bist, wenn du dir jetzt eine, ich weiß nicht, was völlig Obskures kaufst, das kein Schwein kennt, dann hast du halt auch das Problem, dass dir keiner helfen kann, wenn du ein Problem hast.
Sigma DP1X.
Ja. Zum Beispiel.
Guck ich gerade drauf.
Dann ist natürlich die Frage nach der Größe. Willst du mit einer Spiegelreflex oder mit einer Systemkamera, APS-C, Vollformat, sind dir die Crop-Geschichten okay? Auch das weiß der Einsteiger oft nicht. Da ist dann einfach die Empfehlung, mach dir nicht zu viele Gedanken.
Ja.
Weil die Chancen stehen ganz gut. Du brauchst eh ein paar Jahre, bis du dich mal so in das Thema richtig reingefuchst hast. Und nach 2-3 Jahren ist dann eh nochmal die Frage, so jetzt komme ich an die Grenzen, jetzt möchte ich vielleicht mal ein bisschen was anderes. Also die Objektive sind meist dauerhafter als die Kameras heutzutage. Aber das mit den Kumpels, ne, dann können die nicht nur helfen, Idee, sondern dann haben die auch zum Beispiel, was weiß ich mal, das Weitwinkelobjektiv von der, was, sag mal, du gehst jetzt mit Nikon, ne, sagst ja. Spiegelreflex Nikon, und dann hat dein Kumpel eben die, das Nikon 24 mm irgendwas, und dann kannst du das mal ausprobieren, oder den Blitz, oder. Also das sind so die Haupttipps.
Und wo du Nikon sagst, die nächste Frage, die mich schon ein bisschen treibt, ist, es geht Heiliger Krieg, Achtung, Kamera-Dschihad.
Ja, da ist
Nikon versus Canon.
Nikon ist besser. Das sagt der Kerl dann fotografiert. Nein, was
war? Das habe ich aber jetzt schon so oft gehört, dass ich den Verdacht habe, dass da was dran sein könnte. Und zwar wurde mir schon häufiger gesagt, dass Nikon die besseren Objektive verbauen würde.
Ja, das ist
stimmt aber, das? Kannst du das beurteilen?
Ja, aber auch die teureren, hä? Das ist dann das nächste Ding. Also ja. ich glaube, was ich so vor ein paar Jahren mal gelesen habe, war, dass Nikon-Objektive im Durchschnitt 10% teurer sind als die von Canon. Mhm. Ich habe es nicht nachgeprüft.
Sind sie 10% besser?
Machen 10% besser was aus oder nicht? Das ist doch die Frage.
Also Rand, ja.
Ja, die Diskussion finde ich immer relativ müßig, weil ja. Die besten Bilder dieser Welt sind teilweise mit den schlechten Kameras dieser Welt geschossen ja. worden. Also man sollte da mehr auf sich selber achten und mehr sich selber weiterbilden und besser werden.
Ja, Cartier-Bresson hatte keine digitale Spiegelreflex.
Ja, der hatte aber eine Leica, ne? Das sind natürlich schon auch klasse Objektive. Die Technik hat schon ihre Berechtigung, aber ich bleib dabei, 90% vom Bild bist du als Fotograf und 10% ist die Technik. Und wenn du, weißt du, ne, das ist wie, ich sage immer so, der Anfänger, der zum ersten Mal Ski fährt, aber zu viel Kohle hat und sich die dicksten Bretter kauft und die teuersten Bretter kauft, der kann deshalb nicht besser Ski fahren. Mhm. Und ich hatte es auch schon auf einer Fototour, dass ein Teilnehmer, der auch so kurz vorher noch gesagt hat, oh, ich brauche aber ein Stativ, und hat sich dann im Laden beraten lassen. Ich mache jetzt Luftkommas, ne? Ja. Beraten lassen, also sprich, der Verkäufer hat gesehen, dieses, oh, da kommt einer, der Geld hat und dem ich irgendwas verkaufen kann. Das tolle
Manfrotto mit der Kurbel hinterher gehabt dann.
Und dann kam der an mit einem, das war schon ein ordentliches Stativ, aber eigentlich zu groß dimensioniert, ja. groß und schwer und also Carbon und teuer und was weiß ich. Und dann der Stativkopf, der drauf war, na, der war mindestens im Bereich 400-500 Euro und hatte irgendwie so 8 Drehrädchen, nein, nicht ganz, aber ich glaube 5 Kurbeln und Rädchen, das war ein Kugelkopf, aber du konntest an 5 Stellen irgendwas einstellen. Und dann kam ich dann zu ihm, der hatte das in Island aufgebaut am Strand, ne, so im Lavastrand, super toll, mit Eisklötzen und Brandung und richtig geil. Und dann hatte er irgendwie die Kamera da irgendwie oben drauf und kam an und meinte, na, alles klar, ja, nee, passt schon irgendwie. Und dann fasse ich so die Kamera an und die wobbelt da oben so rum. Da hast du also ein total stabiles Stativ und dann ist oben der Kopf irgendwie an einer Schraube nicht ordentlich eingestellt und dann wobbelt der so rum. Also hat überhaupt keine Funktion gehabt, dieses Stativ. Ja, und dann meinte ich, das Stativ, weißt du, wofür die ganzen Rädchen da sind? Nö. Gut, ich auch nicht, lass uns mal probieren. Und dann standen wir da eine Viertelstunde an dem Stativ und haben die verschiedenen Kurbeln gedreht und am Schluss, also du hast eines war da, um den Kopf oben, die Kugel festzustellen, das andere war da, um die Friktion, also die Reibung festzusetzen, dass du, wenn du es aufmachst, dass sich dann die Kugel nur mit entsprechender Kraft bewegt, dass dir die Kamera nicht runterfällt. Dann war eins, um unten den Panoramateller zu drehen, und zwei wusste ich nicht, war nicht klar wofür.
Ja, aber Entschuldigung, das ist doch...
Ja, auf jeden Fall war es dann halt so, dann habe ich irgendwie nach Viertelstunde rumprobieren und nicht genau verstehen, wie die... Ich mache das seit 20, 30 Jahren, ne? Ja. Aber nach einer Viertelstunde rumprobieren und nicht genau rausfinden, was, habe ich dann irgendwie gesagt, okay, jetzt knallen wir einfach mal alle von den 5 Dingern so weit an, wie wir können, bis sich da oben nichts mehr bewegt. Und das war dann okay.
Und das hättest du aber auch für 30 Euro haben können wahrscheinlich, ne?
Korrekt. Ja. Also das Equipment ist immer so. Das ist immer so eine Sache. Und das, ich zitiere jetzt wieder jemanden und weiß nicht, wen ich zitiere, aber ein berühmter Fotograf sagte mal, die schlechteste Kamera ist immer noch besser als der beste Fotograf.
Die schlechteste Kamera ist immer noch besser als der beste Fotograf? Nee, andersrum. Nee, warte mal.
Es reicht eine schlechte Kamera, wenn du ein guter Fotograf bist, kann die Kamera immer noch mehr, als du eigentlich brauchst.
Ach so, meinst du, ja, okay. Hm.
Aber egal. Ja. Lass uns die Nachlese machen.
Die Nachlese. Viele Kommentare zum Drucken waren dabei.
Ja, da müssen wir, glaube ich, mal eine Sendung machen. Das
okay, da kannst du aber durchreferieren, weil ich da komplett außen vor bin. Ich habe, ja.
Ja, das werde ich dann auch tun. Okay. Beziehungsweise werde die Fragen so aufbereiten, dass du auch nochmal irgendwie mitkommst. Mhm. Darfst dann nicht abschalten und nebenher E-Mails machen.
Hä? Was darf ich nicht? Was? Genau. Ich schalte nicht ab und mache E-Mails, sondern immer wenn du irgendwas sagst, gucke ich mir das im Internet an und schmeiße es dann auf meine Amazon-Wunschliste und denk mir, nee, das ist eigentlich, kannst du das auch nicht, was soll der Scheiß? Und dann lösche ich es wieder.
Der Michael sagte, nee, der Michael schrieb was, und zwar habe ich da erwähnt, dass wir mal in einer Testreihe irgendwie auf CeraVision und weggedruckt haben mit Pigmentdruckern. Ja. Und er hat das gesucht und gibt's davon ein Video? Nee, leider nicht. Das haben wir damals nur so zum Spaß getestet. Das haben wir nicht groß veröffentlicht. Das war einfach nur so, geht das oder geht das nicht? Ja, der Florian schreibt, still und heimlich habt ihr da ein riesiges Thema angesprochen. Fotos drucken. So zusammenfassend nehme ich damit, lieber drucken lassen als selber drucken. Bei den einfachsten Tintendruckern wird man mit dem Patron über den Tisch gezogen, und die für unter 1000 Euro machen im Vergleich zu Laserdruckern auch nur Sinn, wenn man häufig Fotos druckt. Also das ist tatsächlich eine Sendung wert, glaube ich, weil das Thema selber drucken oder nicht, ja, es hat eben beides seine Berechtigung und beides seine Fallstricke und Probleme. Also da kann man tatsächlich mal ausführlicher drüber reden. Wer war das jetzt? Ach ja, ich wurde geschimpft, weil ich der Sidebar gesagt habe,
ja, und nicht die Sidebar. Ja, aber das ist ja nun, ne?
Ich werf dir mal kurz einen kleinen Link zu einem YouTube-Video
in den Chat.
Musst du dir das nicht anschauen? Also. Das ist Stephen Fry, der sich über das Thema Sprache und wie sich Sprache entwickelt und wie kreativ man mit Sprache umgehen kann, unterhält. Und das finde ich immer ganz hübsch.
Ich habe ja sogar ich habe aufgegeben, Menschen zu erklären, warum es das Block und nicht der Block heißt. Mhm. Also irgendwann gibt man halt auf. Das ist bei sowas wie Sidebar, glaube ich, auch angeraten war das.
Ich bin da alles andere als religiös, was Sprache angeht. Und dann haben wir noch eine kleine Beschwerde bekommen von Alfora. Der sagte, das wäre nicht wirklich sinnvoll, jeden einzelnen Regler in einem Lightroom zu erklären. Ich glaube aber, da unterschätzt ein bisschen die Hörerschaft.
Ja.
Weil jeden einzelnen Knopf im Vakuum erklären ist tatsächlich nicht sinnvoll, aber das ist nur dann nicht sinnvoll, wenn das so eine einzeln für sich stehende Folge wäre. Das ist es aber ja nicht, weil ich sehe das hier schon, ich sehe unsere Fotoreihe schon so ein bisschen als Gesamtkunstwerk, ne? Die bauen aufeinander auf, die Sachen. Das Ziel ist ja, dass ein umfassendes Verständnis für die Fotografie geschaffen wird und eben so Themen wie Belichtung, Farben, Komposition, Kontraste und so weiter da abgehandelt werden. Und wenn dann dadurch das Hintergrundwissen entsprechend umfassend ist, dann kann man sich auch diese Übersetzungsleistung selber machen vom abstrakten Einzelknopf in die konkrete Anwendung. Also das war so, war mir noch ein Herzenswunsch, das nochmal so ein bisschen an der Stelle
klarzustellen. Zu erzählen.
Ich war verreist.
Du warst verreist. Wo war er denn? Wo waren wir denn?
Wo war er denn?
Wo war er denn?
Habe ich das mal erzählt?
Ich habe mir das in irgendeiner Sendung schon mal erzählt. Ich habe mir einen alten Benz gekauft. 10 Jahre oder noch länger, 15 Jahre. Einen alten Benz gekauft, so ein 123er, so alte Taxe. Aha. Und bin zur Zulassungsstelle, Nummernschild und so. Und brauchst ja so eine Doppelkarte, so eine Versicherungsdeckungskarte hießen die Dinger, glaube ich, offiziell. Aha. Und vor der Zulassungsstelle sind lauter Bretterbuden mit Versicherungsmaklern drin. Und ich in den einzigen gegangen, wo keiner gerade drin war, weil ich keinen Bock hatte zu warten. Nee, so einfach, guten Tag, ich bräuchte eine Doppelkarte. Sagt der Typ zu mir, war er denn schon mal versichert? Sag ich, ja, mein Gott. Ist ein altes Auto, klar wird der schon mal versichert gewesen sein. Na, dann nimmt der mal Platz.
Und das
da habe ich verstanden, was er meinte.
Hat er denn heute schon Stuhlgang gehabt?
War er denn schon mal versichert? Es wird sich mit der Lotion einreiben.
Genau. Ich hatte ein schönes Erlebnis auf der Reise. Ich bin nämlich des Landes verwiesen worden.
Ja, kein Witz. Hast du dir mit lokalem Inflationsgeldscheinen Zigaretten angezündet?
Nee, es war eine ganz interessante Geschichte. Ich bin, also die Reise ging mit einer Handvoll Fotografen, einer guten Handvoll Fotografen über Nordindien, Sikkim, Westbengalen nach Bhutan und dann noch zum Schluss über Kathmandu zurück. Und wir, Gruppe ist da, Chris fliegt auch über Delhi. In Delhi brauchst du so ein Touristenvisum, das geht aber so ad hoc quasi.
Ja.
Ja, wenn man das richtige Paperwork dabei hat. Oh. Und aus diversen Gründen hatte ich das nicht dabei. Und dann stand ich nachts um eins in Delhi und der nette Mensch an dem Schalter meinte, nö, sie kommen hier nicht rein.
Ach du Schande.
Das ist cool, oder?
Und du konntest überhaupt gar nichts machen.
Du, das war, also letztendlich waren es nachher 2,5 Stunden Rumtelefoniererei und Gemache und Getue und dann sagten die, nö, wir setzen sie jetzt in den nächsten Flieger nach Hause. Und dann war ich 8 Stunden später wieder in Frankfurt.
Wie ist denn das, wer bezahlt das denn eigentlich, diese Rückflüge? Musst du dann diesen Rückflug extra kaufen?
Nee, den bezahlst du schon selber. Das ist auf deine Kosten. Du bist der...
Aber das ist doch dann ein kurzfristiger Flug. Das heißt, im Zweifelsfall ist dann der Hinflug, also im Zweifelsfall kostet dann halt nicht irgendwie sowas wie Frankfurt-Bangkok 600 Euro, sondern der Rückflug
das geht
kostet
anders.
Dann 1500.
Das geht anders. Du hast ja bei solchen Sachen in der Regel einen Rückflug gebucht.
Ja.
Und der wird dann einfach umgebucht auf dieses Ding.
Aber je nachdem kann dich das auch einige 100 Euro kosten, ne?
Das war jetzt auch nicht billig. Die Gewinnmarge bei dieser Tour war dann doch eher nicht existent. Nö, ich musste dann zurück. Ich habe das Glück gehabt, dass ich diese Tour mit einem Partner gemacht habe und der war schon vor Ort. Also der hat die Gruppe dann quasi einfach mal ein paar Tage selbst gehandhabt und das war insgesamt eine dreiwöchige Reise, von der ich so ungefähr die ersten 6 Tage verpasst habe.
Ja.
Also ich bin dann nach Hause gekommen, habe dann in einer Mordshektik das irgendwie gerade gezogen und neue Flüge gebucht und bin dann halt 6 Tage später dazu gestoßen.
Boah, ist das ätzend.
Also so deportiert werden ist echt ein scheiß Gefühl, sage ich dir.
Ja, das glaube ich. Und vor allen Dingen, wie muss das erst sein, wenn du nicht zu den privilegierten Menschen auf dieser Welt gehörst? Ne?
Genau, das war mal dann so auch meine Idee bei der Sache. Also das war ein Erlebnis für sich und das will ich auch nie wieder haben.
Ja.
Aber ich bin dann 6 Tage später dann zur Gruppe gestoßen in Sikkim. Das war eine Tee-Thema, also die Tour hatte das Thema Tee.
Mhm.
Wir sind also dann so, haben diverse Teeplantagen besucht, haben uns so ein bisschen die Produktion angeschaut, Teeverkostung und Darjeeling war ein zentraler Punkt da oben natürlich. Und das war so, an sich war das so eine ganz, ganz runde Geschichte, hat also richtig Spaß gemacht. Und wir sind dann unsere letzte Sendung war vor dem Erdbeben in Nepal, richtig?
Nee, war sie nicht da. Hatten wir das Fotobuch schon?
Das hatten wir schon,
das
genau.
Wie ist das eigentlich gelaufen? Übrigens, geiles Fotobuch.
Dankeschön.
Also wirklich schön.
Dankeschön. Wir, das Fotobuch hat mittlerweile $15.000 eingespielt.
Ja.
Und die sind auch mittlerweile alle an die entsprechenden lokalen Hilfsorganisationen gegangen.
15.000?
15.000 und das ohne groß Presse zu machen. Also wir haben es versucht mit Presse, aber die große Tagespresse hat gesagt, das wollen wir nicht, machen wir nicht.
Ja, dazu machen sowas dann wieder viel zu viele.
Ja, klar. War eine coole Geschichte, da kann ich gleich noch was dazu erzählen. Ja. Wir haben dann statt der ursprünglichen Planung nach in den Süden von Kathmandu zu fahren, also in diesen Chitwan National Park, den haben wir dann über den Haufen geworfen, weil wir nicht wussten, wie die Situation sein würde und haben dafür dank eines unglaublich guten indischen Reiseveranstalters oder Operators da, haben wir Bhutan 6 Tage gemacht.
Mhm.
Königreich Bhutan ist faszinierend. Also kommst auch normal so gar nicht so einfach rein. Die haben ihren Tourismus streng limitiert, ich glaube auf 60.000 im Jahr.
Warum?
Weil sie ihr Land nicht überfluten wollen.
Mhm.
Und das ist dann natürlich auch ein entsprechend großes Erlebnis, wenn du dann da tatsächlich viele Leute triffst, die sehr ursprünglich noch leben, sehr glücklich dabei sind und den Fremden gegenüber extrem offen sind.
Ja.
Also hast da überhaupt keine Probleme, wir hatten so eine Situation, wo wir gesagt haben, wir möchten mal so gern so ein richtig ursprüngliches Dorf uns anschauen. Wie sieht hier so ein Dorf aus? Stellst dir vor, ne, Deutschland, Dorfstraße, rechts, links ein paar Höfe und ein Bäckerladen und so.
Mhm.
Ein Dorf, dort sind halt ein paar Häuser, die von Reisfeldern umgeben sind. Es gibt eigentlich keine Dorfstraße, sondern du musst dann zwischen den Häusern auf so Dreckwegen zwischen den Reisfeldern dich bewegen, so Pfade. Und dann sind wir da mit einer Gruppe von insgesamt waren wir, glaube ich, 10 Leute. Ist dann unser Guide, ist voraus, hat da mal kurz irgendwie angeklopft bei so einem kleinen Bäuerchen und hat mit dem kurz unterhalten, so nach dem Motto, dürfen wir bei dir mal reingucken? Und sagt dann, na klar. Und dann sind dem 10 fremde Europäer und Amerikaner
durchmarodiert.
Durchs Wohnzimmer und durch das Schlafzimmer gestiefelt und haben den Hausaltar fotografiert und haben mit Übersetzungshilfe durch den Guide also sich da noch ein bisschen erklären lassen, wie das mit dem Reisanbau aussieht und so weiter.
Mhm.
Stell dir mal vor, bei dir klingelt's und da steht eine Gruppe Inder vor der Tür und sagt, dürfen wir bei ihnen ins Wohnzimmer.
Ja.
Also sie sagt,
nee, dürfen sie nicht. Und jetzt hauen sie ab.
Genau. Übrigens, parallel dazu habe ich dir in den Chat hier noch einen Link gehauen. Ja, tfttf.com/ef.
Ja.
Der Buchstabe E und der Buchstabe F. Wo du einfach mal so ein paar Bilder siehst. Also da kriegst du auch eine Idee davon, wie offen die Leute in diesem Teil der Welt sind. Also du hast da, wenn du in Deutschland durch die Straße gehst und Augenkontakt schließt mit einem Fremden, der dir gerade entgegenkommt und du lächelst den an.
Wird er nervös.
Der wird der nervös.
Ich habe mal einen Aufkleber gesehen, steht drauf Smile. It irritates people.
Genau. Wenn du das in Indien, Nepal, Tibet, Bhutan machst, dann lächeln die, dann gehen die sofort auf.
Ja.
Das ist unglaublich. Da ist sofort was da. Da hast du eine Kamera, wackelst mit der Kamera, machst so eine Geste, so eine darf ich sie mal fotografieren Geste und da ist sofort überhaupt natürlich kein Problem. Nicht einmal wurden wir da irgendwie.
Ja, ich habe ja auch die Hoffnung, dass wir da irgendwann hinkommen, dass wir dieses Recht am eigenen Bild und dieses, ich, also dass ich kann verstehen, ich finde das schon okay, diese Recht am eigenen Bild-Geschichte, wenn es darum geht, dass irgendjemand deine Fresse verkommerzialisieren kann im Zweifelsfall oder will. Aber dass das so sklavisch teilweise passiert, das finde ich schon ein bisschen schade.
Ja, also du musst auch, wenn du dann reist, musst du natürlich schon, also du kannst die eigenen Standards nicht wirklich anwenden. So Kleinigkeiten wie zum Beispiel Sicherheitsabstand. Jede Kultur hat so ihren eigenen Sicherheitsabstand. Ja, wenn du neben einem Menschen stehst, dann kannst du halt in den USA ist der halt so groß und in Deutschland ist er ein bisschen kleiner als dort, aber immer noch relativ groß.
Auf dem Land ist er größer als in der Stadt.
Das auch noch. Und wenn du in Asien bist, dann kannst du dich 10 Zentimeter jemanden stellen und das ist völlig okay. Da ist natürlich ein anderer Umgang mit dem Thema Privatsphäre.
Aber was mich so sehr irritiert in Westeuropa, also es ist mir in Spanien passiert zum Beispiel. Also du bist also auf Mallorca, das ist touristisch. Ja? Und da sitzt ein Typ lustig auf einer Mauer. Und ich will den einfach fotografieren, weil er lustig auf der Mauer sitzt. Der pöbelt mich an und droht mir damit, die Polizei zu rufen. Und was weiß ich,
Angst,
was, und
das finde ich halt so. Angst wird halt geschürt durch Medien und solche Geschichten.
Ja, ja. Im Angstkriegen sind wir ja zunehmend besser.
Also wir werden
nicht
geschult.
So, dass wir angstfreier werden, sondern wir werden ängstlicher.
Wir werden geschult, ja. Und in Asien ist es natürlich, also was heißt natürlich, in Asien ist es auch okay, andere anzustarren, zu schauen.
Ja.
Das, was man hier so, nee, schau den Mann nicht an, ne? Mhm. Kind, guck da nicht hin. Der Mann mit der Plastiktüte, ne?
Ja.
Das kannst du da tun. Und das ist völlig okay. Die starren dich dann auch ran. Also wir waren ganz oft, weißt du, das ist das Gefühl, die Touris kommen und dann gehen sie in den Zoo und schauen sich die fremden Gesichter an, ne? Das ist ganz andersrum.
Genau.
Ja. Du bist der Zoo. Du gehst da durch und alle gucken sie. Alle sagen sie, oh, die haben wir ja aber noch nicht gesehen. Lass uns die mal anschauen. Und dann plötzlich hast du irgendwie Schulkinder, die von der Schule gerade mittags nach Hause gehen und plötzlich hast du eine Traube Kinder um dich und was geht denn jetzt? Okay, dann fotografiere ich jetzt aber auch.
Mhm.
Also es ist völlig okay, da selbst zu gucken. Und der Test ist tatsächlich für mich dann immer hinschauen, warten, bis jemand zurückschaut, also bis der Augenkontakt steht und dann lächeln. Und die Antwort in diesem Teil der Welt ist fast ausnahmslos lächeln.
Ja. Selbst wenn es nicht ernst gemeint ist oder selbst wenn es, also oft ist das, glaube ich, auch Masche, also nur so Land des Lächelns, aber es funktioniert halt trotzdem, weil selbst wenn du gerade scheiße drauf bist und deine Mundwinkel hochziehst, verbessert sich die Stimmung um dich herum, habe ich immer das Gefühl.
Ja, und in dir, das funktioniert ja in beide Richtungen,
ja.
Von innen nach außen und von außen nach innen. Ja, aber also auf jeden Fall, das ist da einfach völlig klasse. Und dann waren wir eben am Schluss Rückflug noch über Kathmandu.
Mhm.
Und ich habe dann auch da 2 Tage verbracht, weil ich mir natürlich die Situation anschauen wollte. Da ist ja dann doch, wenn man den hiesigen Medien glauben darf, einiges kaputt gegangen durch das Erdbeben. Und musste dann feststellen, dass das auch wieder so eine... Ja, also ich bin gerade nicht wirklich gut zu sprechen auf die Medien. Ich paste hier gerade noch mal kurz einen Link in unseren Chat. Und zwar, ja, du siehst kaputte Gebäude, aber wir reden von komplett zerstörten Gebäuden, wir waren vermutlich weniger als 5%.
Mhm.
Also Kathmandu steht einfach noch. Das ist nicht so, dass das ein großer Haufen Geröll wäre, sondern... Aber
das ist so das, was
das denkt man hier so.
Massenmedienberichterstattung, das Bild, was in den Massenmedien gezeichnet wurde.
Die Massenmedien sind natürlich auch so gepolt, ne? Was sensationalistisch ist, macht mehr Klicks und kann mehr Werbung verkaufen, sagen wir mal böse gesagt.
Ja.
Was ich da gesehen habe, ist halt ein anderes Bild. Da gehen die Kinder zur Schule, wenn die Schulen okay sind, da werden teilweise werden die ausgelagert. Das war jetzt einen guten Monat nach diesem Erdbeben. Also den Monat gab es schon einiges an Neuordnung und so weiter. Die Leute verkaufen Dinge, die Läden sind wieder auf, es werden Hütten gebaut für die, die jetzt gerade kein Haus haben. Die Stupas, also diese buddhistischen Gebäude werden, wo sie kaputt sind, wieder repariert. Da sind Gerüste aufgebaut. Du hörst Presslufthammer, weil natürlich manche Häuser, die nicht zusammengefallen sind, trotzdem kaputt sind und nicht bewohnt werden können, weil sie halt jetzt nicht sicher sind. Das sind unter 20% geschätzt. Und da sind halt die Leute jetzt ausgezogen und wohnen bei den Nachbarn, bei Freunden, bei Verwandten, sind vielleicht wieder in ihre Dörfer zurückgegangen. Also Business as usual in ganz vielen Ecken. Das ist tatsächlich so, ja, okay, es ist jetzt einiges kaputt, aber die Regierung, so nutzlos die auch war, wenn es drum ging, irgendwelche Hilfslieferungen zu verteilen, haben zumindest mal ein komplettes Assessment gemacht und haben Gebäude so mit so virtuellen grünen oder roten Aufklebern versehen, also Green Sticker, Red Sticker nennt man das da. Und die Red Sticker sind halt die, die nicht mehr sicher sind. Und die müssen halt dann abgetragen werden. Und da hilft die Armee und da müssen Leute auch teilweise natürlich selber ran. Und du hörst halt jetzt Presslufthammer, siehst Leute mit Schaufeln, die dann ab und zu mal irgendwas abtragen. Aber es ist jetzt beileibe nicht so, dass das komplette Land in Schutt und Asche liegt. Ganz im Gegenteil. Und das Problem ist, und das Riesenproblem, was sie jetzt haben, ist, wegen dieser Scheißberichterstattung, die so völlig daneben ist, trocknet der Tourismus ein und die brauchen den Tourismus.
Ja.
Also Kathmandu, ich war in diesem Touristengebiet, da gibt es einen großen Stadtteil, Tamel heißt der, wo viele so Läden sind und viele Touristen unterwegs sind. Ich habe das nicht wiedererkannt, weil es fast leer war.
Scheiße.
Die Läden sind offen und es kommen keine Kunden. Der Tourismus ist jetzt im Moment.
Das ist dasselbe, was Bali passiert ist nach diesen Anschlägen. Wann war das? 2001, glaube ich. Da gab es einen großen Anschlag in Kuta mit vielen hundert Toten. Also da sind auch die Touristen ausgeblieben und die Leute sind wirklich auf der Straße verhungert teilweise.
In Nepal ist der jetzt auf ungefähr 20% runtergegangen.
Oh Mann.
Die ganzen Wanderwege sind offen. Du kannst wandern. Es ist nicht so, dass da ist alles irgendwie kaputt wäre, ganz im Gegenteil. Ich habe diese zwei Nächte, die ich dort war, auch bei einer Sherpa-Familie gewohnt in Kathmandu. Also da habe ich ganz bewusst kein Hotel genommen, sondern habe gefragt, könnt ihr mich unterbringen?
Ja.
Die haben mich dann auch dann hinten auf ihre Motorräder draufgepackt und sind wir einmal quer durch Kathmandu gefahren, um uns das alles anzuschauen. Und die Versorgung funktioniert. Du hast, also in Kathmandu, ich kann jetzt nur von Kathmandu reden.
Ja.
Aber da ist, du kriegst Wasser, du kriegst Futter, die Nahrungsmittel sind ein bisschen teurer geworden. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie alles plötzlich, dass jetzt Schwarzmarktpreise überall wären. Ganz überhaupt nicht.
Ja.
Also die Message.
Ja, es ist wirklich schrecklich. Also ich habe jetzt, ich erinnere mich noch dran, also als ich auf Bali war, habe ich halt mit Einheimischen rumgehangen, auch weil ein Freund von mir da lebt und geheiratet hat. Und die haben erzählt, das wäre absolut katastrophal gewesen da. Also weil einfach mal eine Saison keine Touristen, überhaupt kein Geld reingekommen ist.
Also ja. Ich sag mal, Nepal hat zwei Saisons, was sind die Mehrzahl von Saisons? Zweimal im Jahr Saison.
Zweimal im Jahr,
genau. Also der Monsun geht jetzt dann bald los. Da wird es also jetzt 3 Monate fast nur regnen. Und danach kommt wieder eine Trockensaison, Oktober, November, Dezember, bis in Januar rein, wo man da hin kann. Also Aufruf an alle, wenn ihr Reisepläne habt in diese Gegend, geht da hin. Nicht absagen, nicht umbiegen. Wenn ihr noch keine Reisepläne habt, man kann da total super günstig Urlaub machen und es ist ein super Land und es gibt eine tolle Hotelinfrastruktur in Kathmandu und die Stadt ist es absolut wert, sie sich anzuschauen, mal für eine Woche oder so. Ich will jetzt nicht die Geiermentalität fördern, aber jetzt im Moment kriegt man dort auch richtig gute Discounts, weil die wollen natürlich jetzt auch trotzdem verkaufen,
ja, wo
wenig Touristen da sind. Also im Moment brauchen die euch so richtig. Und wenn ihr nicht hin könnt, dann gebt zumindest irgendwie Geld, weil die brauchen natürlich trotzdem Hilfe. Das mit den Häusern abreißen und Hilfslieferungen in die Dörfer schicken und so ist natürlich tatsächlich teuer und muss man irgendwie bezahlen. Ja, so, das war der kurze.
Das war die Einführung.
Ja.
Gut. Wo fangen wir jetzt an?
So viel zu der Reise. Jetzt machen wir hier mal einen Schlussstrich.
Und gehen mal Technik, Stacked Sensor, was war das?
Genau. Also kurz zur Technik. Sony wird immer interessanter. Ich finde es total spannend,
was die da machen. Ich finde Sony sowieso sehr interessant.
Also ich meine, die Platzhirsche Nikon, Canon, Olympus auch immer mehr. Sony baut ja Sensoren unter anderem für viele Mittelformatkameras, für Nikon. Ne? Also in vielen Nikon-Kameras sind Sony-Sensoren drin. Also Sony hat auf dem Bereich unglaublich viel drauf. Und da kann ihnen auch gerade können ihnen nicht viele andere das Wasser reichen. Und es gibt zwei Sensortechnologien, die ganz spannend sind, die schon länger im Kommen sind. Das eine sind die sogenannten Backside Illuminated Sensoren.
Ja, das hatten wir mal.
Also das ist nicht rückbeleuchtet, sondern da wird quasi, man muss sich den ja also als zweidimensionale Fläche vorstellen von oben. Ja. Und auf dieser zweidimensionalen Fläche sind die lichtempfindlichen Zellen und aber auch die Verkabelung und alles, was Elektronik noch dazu ist. Und das nimmt natürlich Fläche weg von den lichtempfindlichen Zellen. Das heißt, von dem Sensor, ich weiß nicht, im schlimmsten Fall sind da nur 30% lichtempfindlich. Und das wird natürlich besser, indem man es schafft, dann diese Elektronik auf dem Sensor zu verkleinern, aber irgendwann ist dann eine Grenze erreicht, also dieser sogenannte Fill-Faktor, der wird halt immer geringer, wird immer größer, aber hat dann irgendwo eine Grenze. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen und gesagt, ja, wir machen das jetzt mal anders, wir machen den jetzt mal so zweiseitig und machen auf die Oberseite, also der lichtzugewandten Seite, machen wir die lichtempfindlichen Pixel, aber dann halt richtig groß und die ganze Elektronik packen wir auf die Rückseite, also auf die Unterseite. Und deshalb nennt man das eben einen rückseitig beleuchteten Sensor.
Ah, ja.
Und damit hast du dann einfach größere Fläche, im Idealfall 100% Coverage, also Fill Factor wird relativ groß. Und damit kannst du auf der gleichen Fläche die einzelnen Pixel größer machen und dann bekommst du dadurch wieder einen besseren Dynamikumfang und bekommst dadurch bessere, feinere Auflösungen in den Helligkeitsstufen und so weiter. Und das ist alles ganz cool. Aber eines der Grundprobleme dieser Sensoren ist immer noch, wie lesen wir das Ding aus? Also, musst du das so vorstellen, ich schere jetzt mal über einen ganz groben Kamm, weil da gibt's verschiedene Technologien, aber generell ist es so, dass so ein Sensor zeilenweise aufgebaut ist. Und wenn du jetzt ein Bild gemacht hast, also hast einen Auslöser gedrückt, da ist Licht drauf gefallen, die Sensoren haben ihre Photonen gesammelt und haben da irgendwie eine Spannung draus gemacht oder eine Ladung, dann kommt jetzt der Punkt, wo das Ganze ausgelesen, also wo das Ganze irgendwo ja Pixel für Pixel nachher analysiert werden muss und irgendwie weiterverarbeitet werden muss. Und da hast du im Prinzip sowas wie eine Eimerkette.
Ja.
Also der hinterste Pixel kippt seine Ladung in den nächsten Pixel und der kippt seine Ladung in den nächsten. Also das... Und am Rande dieser Zeile steht dann quasi ein Verstärker, der sich eins nach dem anderen anguckt und dann in irgendwie einen Speicher reinschiebt. Grob gesagt, sehr, sehr grob gesagt. Also du hast eine Eimerkette und die braucht halt ihre Zeit, bis die ganze Zeile ausgelesen ist.
Klar, ja.
Und das passiert dann parallel eben auf vielen Zeilen, aber es ist immer noch so ein Stück weit so eine serielle Verarbeitung. Und das wird zum Teil, versucht man das so ein bisschen zu optimieren, indem man dann neben den Pixeln irgendwie Speicherzellen unterbringt, die aber dann auch, wo man dann quasi die Pixel parallel reinkippen kann und dann müssen die aber auch irgendwie zeilenweise ausgelesen werden. Also ist irgendwie schwierig und daher kommen dann auch so diese Framerates. Ne? Du hast halt heute 60, 120 Frames pro Sekunde. Manche Sensoren können auch mehr. Meistens sind das kleinere Auflösungen, die dann höhere Framerates können. Weil dann müssen ja nicht so lange Ketten ausgelesen werden. Also mit weniger Auflösung. Und das ist schön und gut. Aber du stößt halt an Grenzen. Und jetzt kommt der Stacked-Sensor. Und ich kann den jetzt nur grob erklären, weil ich mich selber noch nicht ganz tief reingekniet habe. Aber im Prinzip soll es wohl so sein, dass es hier eine Trennung gibt zwischen dem Lichtauffangenden und dem Verarbeitenden. Der verarbeitenden Elektronik. Und zwar musst du dir das jetzt vorstellen wie so ein Sandwich. Du hast einmal oben die lichtempfindliche Geschichte und du hast drunter dann ein Sandwich, wo die ganze Verarbeitung schon stattfindet. Wo also unter dem Sensor quasi schon auch eine Logik drunter steckt. Nicht nur ein gib mal eimerchenweise weiter, sondern mach da gleich eine Bearbeitung.
Ja.
Also das, was vorher so am Rand des Sensors saß und quasi nach und nach so die Informationen bekommen hat pro Bild, das also soll im Grunde jetzt eine
eine Parallelverarbeitung.
Genau, es wird alles wesentlich paralleler. Also die Elektronik wandert mehr vom Rand des Sensors oder die Logik wandert mehr vom Rand des Sensors in die auf den Sensor selber. So verstehe ich das im Moment. Mhm. Und das hat dann eben verschiedene Vorteile. Unter anderem gehe ich mal davon aus, dass man dann deutlich weniger zum Beispiel von diesem Wobble-Effekt hat. Ne? Also dieser Sensor, wenn der zeilenweise ausgelesen wird, das kennst du vielleicht, wenn dann so Bewegungen gezeigt werden, dass die dann irgendwie plötzlich in Diagonalen dastehen. Also
wenn du mit einer billigen Kamera im ICE, also aus dem fahrenden ICE-Fenster fotografierst, sind alle Strommasten schräg. Ja.
Ist es ganz genau. Das ist der sogenannte Rolling Shutter, also der dann quasi so zeilenweise durchgeht. Und wenn du das natürlich schneller machen kannst, umso besser. Dann passiert das nicht mehr so. Mhm. Das wird jetzt, ich weiß nicht, ob es bei der RX 104 war, also die das haben soll, und auch die neue Sony R7 Version Mark II oder so, also die vollformatige Sony, spiegellose Sony, die soll das auch haben. Und ich glaube, zumindest im Zusammenhang mit der RX 104 war dann die Rede davon, wobei nicht in, also die kann übrigens dann auch 4K-Video, ne? Mhm. Also der kann dann die ganz hohe Auflösung. Auch dazu hilft wahrscheinlich dieser Stacked-Sensor, weil er dann halt diese vielen, vielen Pixel schneller auslesen kann. Was sie aber auch kann, allerdings nicht in 4K-Auflösung, und ich habe auch nicht gefunden, mit welcher Auflösung, ich vermute aber mit wahrscheinlich 720p oder so, 960 Frames pro Sekunde.
Das ist
also
ja
super, super, super slow-mo.
Ich wollte gerade sagen, also da bist du ja schon fast an so was da haben bist diese fast Crash-Test, an diesen, diese Crash-Test-Kameras, was haben die?
Ja.
10.000? Nee.
1.000 bis 50.000. Also kommst du dann an diese Phantom-Geschichten ran. Alter, das sind dann diese hochspezialisierten Sachen. Also mit knapp 1.000 Frames pro Sekunde kann man was anfangen.
Ja.
Braucht allerdings auch viel Licht, weil dann ist ja jede einzelne Belichtung nur ein Tausendstel.
Stimmt, ja.
Du musst also deshalb brauchen die immer sehr viel Licht bei diesen hochgezüchteten schnellen Frames pro Sekunde. Ja, das war nur so, das fiel mir gestern so in den Schoß und ich dachte, hui, das ist ja mal endlich wieder eine technische Entwicklung, die ich ganz interessant
finde. Was ich daran interessant finde, ist, dass die RX 103 dann wahrscheinlich günstiger wird und ich mir das Ding endlich mal kaufen kann.
Aber du willst doch dann die RX 104, gib's doch zu.
Nee, eigentlich nicht, weil das sind zwar tolle Benchmarks und so, und das ist aus technischer Sicht super, aber das ist dann da ist tatsächlich jetzt der Punkt, wo ich sage, nee, die bietet mir nicht genug Vorteil, um einen wesentlich höheren Preis zu rechtfertigen, den sie mit Sicherheit haben wird. Die wird mit Sicherheit über 1.000 Euro kosten.
Mhm. Was so übrigens interessant ist.
Was ich nur haben will, ist eine kleine Kamera mit einem Sucher.
Mhm. Ja, da sind wir uns relativ einig. Was ich übrigens interessant finde, was ich jetzt auch da erst gestern gelernt habe, was mir vorher gar nicht so bewusst war, ist, dass Sony im RAW-Format nur 11 Bit rauslässt und das auch noch in einer komprimierten Form.
Das habe ich nicht verstanden.
Du kannst ja das einzelne Pixel, das wird ja in einer gewissen Anzahl Bits kodiert und jedes Bit verdoppelt die Informationsmenge. Das heißt, wie viele Graustufen oder wie viele Helligkeitsauflösungsstufen kannst du unterbringen. Und heutzutage haben die Kameras in der Regel 14 Bit. Mhm. Also 14, also 2 mal 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 Die Bilder, die hinten rausfallen, zeigen mir das aber nicht wirklich. Aber interessant für die Geeks, das Sony RAW-Format ist tatsächlich ein ein lossy-compressed 11-Bit-Format. Das wird wahrscheinlich am Ergebnis für deine Augen relativ wenig ändern, aber ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es den einen oder anderen Geek gibt, der an der Stelle das irgendwie, das vielleicht mit in seine Berechnungen oder in seinen Entscheidungsprozess einfließen lässt.
Mhm.
Mhm. So, jetzt Thema Technik vorbei.
Thema Technik vorbei, einmal durchstreichen. Oh, ich hab's gar nicht aufgeschrieben. Naja.
Thema manuelle Belichtung.
Ja.
Das kam ja auch immer wieder, ne? Belichtung ist so ein wichtiges Thema, haben wir drüber geredet. So, und jetzt kommen wir zur manuellen Belichtung. Belichtung. Sollen wir erstmal die Frage natürlich, müssen wir überhaupt messen oder müssen wir es nicht?
Gute Frage. ich sag mal, unter Normalbedingungen, nö. Also Normalbedingungen im Sinne von, ich laufe genau jetzt draußen auf der Straße rum. Ist es Mittag oder ist es tagsüber? Ist es genug Licht unterwegs? Ist es nicht zu diesig? Müssen wir eigentlich nicht wirklich messen. Da kannst du mit grober Faustregel drüber gehen. Vor allen Dingen, wenn du digital fotografierst und RAW rausschmeißt, kannst du hinterher so viel korrigieren, dass du ohne weiteres zwei Blenden über- oder unterbelichten kannst, weil du unvorsichtig warst.
Also zwei Blenden ist schon recht viel, aber das, ich sag mal so für den normalen Hausgebrauch und speziell wenn du es nachher nicht groß ausdrucken möchtest, kein Thema.
Darum sage ich halt wirklich immer, wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende 8, das ist natürlich auf früher Kleinbildfotografie 125. Sekunde bezogen irgendwo.
Also
ich finde, man kann sowas immer noch anwenden,
Also es gibt zwei so kleine Regeln, auch die hat man schon mal, aber ich sag's dir trotzdem nochmal, zwei so kleine Regeln, die so aus der analogen Zeit kommen, wo noch nicht jede Kamera ein Belichtungsmesser hatte. Und das ist die Sunny 16 und die Looney 11. Also die Sunny 16 sagt, du setzt deine Blende auf 16, also Blende 16, und du stellst die Belichtungszeit auf das Inverse deiner ISO. Also wenn du eine 100...
Das hast du schon ISO, mal erklärt.
Habe ich schon mal. Wenn du ISO 100 hast, genau, Wiederholung hilft. Ne?
Ja, Wiederholung heißt lernen. Ich habe die Idee, alles wieder finden.
Wenn du ISO 100 hast, stellst du die Kamera auf ein Hundertstel Belichtungszeit und Blende 16. Also hast du ISO, Belichtungszeit, Blende in dem Moment fix, manuell eingestellt. Und bei praller Sonne ist das genau die richtige Belichtung.
F16 und 1 durch ISO.
1 durch ISO. Also bei ISO 200 ein 200stel, bei ISO 400 ein 400stel.
Aber was bist bei 8?
Ja, und jetzt machen wir weiter.
Weil die Sonne fröhlich lacht.
Okay, ich höre jetzt auf damit. Du hast dann so, was passiert, wenn jetzt ein paar Wolken am Himmel sind und die Sonne ist verdeckt? Dann ist die Blende 16 ein bisschen zu dunkel, dann machst du halt eine Blende auf. Und dann gehst du in Schatten, also da ist dann kein freier Himmel mehr, sondern du bist irgendwie hinterm Haus, unterm Baum, im Schatten, dann machst du noch eine Blende auf. Also da gibt's dann so Korrekturwerte. Aber damit hast du auf jeden Fall eine gute Faustregel, wie du einfach mal so manuell belichten kannst, brauchst du gar nichts denken.
Ich leite also immer ab vom maximal sonnigen Tag sozusagen.
Richtig. Sunny 16 Rule, einfach mal googeln. Sunny 16 ist überall auf Wikipedia und so. Ja, und jetzt kommt mal, also hier, wenn ich auf der Wikipedia schaue, Sunny 16, da steht dann tatsächlich, also Sunny ist Blende 16, Slightly Overcast ist Blende 11, Overcast ist Blende 8, Heavy Overcast ist Blende 5,6 und Open Shade oder Sunset ist Blende 4.
Und was ich schön finde in dieser Tabelle, ich sehe sie auch gerade vor mir, ist für so Leute wie mich, weil ich natürlich mit Snow Sand nicht viel anfangen kann, aber Shadow Details, das finde ich interessant. Also dass du sagst, Blende 22 ist dark Shadows with Sharp Edges.
Das ist dann quasi die pralle Sonne.
Pralle Sonne, so richtig. Distinct Shadows, man kann sie gut erkennen. Soft Shadows, Barely Visible und No Shadows. Das finde ich ganz gut aufgeteilt. Ja.
Also das ist der Sunny 16 Rule. Einfach mal auf Wikipedia schauen, das ist cool. Und dann abgeleitet davon gibt's die Looney 11.
Genau, das war's, ja.
Das ist, wenn du mal einen Mond fotografieren möchtest, da wird dich dein Belichtungsmesser auf jeden Fall garantiert verarschen, weil du hast eine große schwarze Fläche und einen kleinen hellen Punkt und da weiß er gar nicht, was er mit anfangen soll und wird's ziemlich sicher so belichten, dass der Mond gnadenlos überbelichtet ist. Und die Looney 11 Rule ist dann das Gegenstück zur Sunny 16, weil der Mond ist tatsächlich sehr hell. Wenn du genau das gleiche Spiel mit der Belichtungszeit und der ISO machst, also ISO 100, Belichtungszeit ein Hundertstel, dann, beziehungsweise ich in Kathmandu war gerade Vollmond, stand auf dem Hausdach oben, so Flachdach und hab gesagt, okay, das will ich jetzt mit meinem langen 300mm Objektiv, möchte ich, das ist aus der Hand, möchte ich den Mond fotografieren? Ja, das geht. Dann habe ich meine ISO auf den 400 gestellt, habe meine Belichtungszeit auf den 400 gestellt und bei Looney 11 ist halt dann die Blende 11.
Ja.
Und habe dann mit der langen Tüte aus der Hand ein knackscharfes Bild vom Mond mit guter Belichtung geschossen.
Schick.
Und am besten sieht der Mond aus, wenn er nicht frontal, also im Vollmond ist eigentlich doof, weil da siehst du nur die Fläche, wenn der Mond ein bisschen halber ist, also quasi schon Richtung Sichel geht oder Hälfte geht, dann hast du eine Seitenbelichtung und dann siehst du an der Kante auch ganz toll die Krater und die Schatten von diesen Kratern und so. Mhm. Und von diesen Aufwerfungen.
Gilt das auch für meine analoge Kamera? Also ich nehme jetzt meine alte Minox GT aus dem Schrank, tue da einen Farbfilm rein und knipse dann damit, obwohl die hat ein Belichtungsmesser, da brauche ich halt gar nicht.
Ja, aber der Belichtungsmesser verarscht dich ja in dem Moment. Ne?
Beim Mond, ja. Ich war jetzt gerade noch bei der Sonne.
Generell kannst du erstmal so grob sagen, ja, ISO ist gleich ISO oder ASA in dem Fall, ne, was auf dem Film draufsteht. Wenn da ISO 100 steht, dann kannst du den genauso handhaben. Ja. Antwort ist natürlich ein ganz tiefes Jein, weil generell ja, aber du hast bei Filmen, also speziell jetzt in Schwarz-Weiß-Filmen, hast du immer das Ding, dass verschiedene Arten von Schwarz-Weiß-Filmen unterschiedliche Empfindlichkeiten haben in verschiedenen Bereichen des Lichtspektrums. Also es gibt dann zum Beispiel den klassischen alten orthochromatischen Film, der sieht nur rot, der sieht nur blau, der sieht kein Rot. Das heißt, wenn du mit dem Belichtungsmesser misst, der auch rot sieht, kriegst du eine falsche Messung.
Also, das heißt, ich muss mir, ja okay, das ist dann...
Das ist aber spezialisiert, da wollen wir gar nicht so tief einsteigen.
Ja, aber ich kriege eine falsche Messung.
Du kannst eine falsche Messung kriegen. Das ist auch der Fall, wenn du einen alten Belichtungsmesser kaufst auf dem Flohmarkt, der von 1950 ist, dann kann es schon sein, dass der halt eben nicht auf Rot achtet, aber deine Kamera tut.
Diese kleinen Butzenscheiben vorne davor, ne? Diese kleinen Butzen-Selen.
Sowas, ja. Wobei Selen-Belichtungsmesser sind wahrscheinlich eh kaputt heute, weil dieses Selen altert und das geht nicht. Ah. Also da gibt's wieder Unterschiede.
Gibt's denn sowas heute überhaupt dann noch?
Belichtungsmesser?
Also, nee, ich meine auch so Selen-Belichtungsmesser? Weil das Schöne ist ja, dass die Strom ohne Strom auskamen.
Selen ist ein Material, was selber Strom produziert bei Licht. Ah, aber das altert, beziehungsweise wenn du einen alten Selen-Messer hast, der immer schön das Deckelchen drauf hat, weil der altert hauptsächlich durch Licht. Also ja, klar, der immer schön sein Deckelchen drauf hatte und immer schön in seinem dunklen Verschlussetui aufbewahrt wurde, in seinem Futteral aufbewahrt wurde, dann kann das gut sein, dass der heute noch tut, aber die meisten sind kaputt. Also Selen-Belichtungsmesser, nee, nicht so.
Schade, ich mag es ja, wenn man irgendwie nicht Batterien irgendwo reinmachen muss. Ich finde das sehr, sehr schön.
Deshalb die Sunny 16 und die Looney 11, da musst du auch keine Batterien reinmachen. Also und außerdem war früher zu Filmzeiten natürlich das Messen nicht so wirklich nötig, weil wenn du dir mal einen Farbfilm anschaust, der ist einfach extrem elastisch. Ja. Das heißt, du kannst dem plus minus zwei Blendenstufen Belichtung geben und der tut irgendwie schon noch. Und beim Schwarz-Weiß-Film ist es auch, je nach der Art, wie du den nachher entwickelst, ist der auch extrem elastisch. Und dann waren auch die Kameras früher nicht immer so ganz präzise, ne? Wenn irgendwelche Öle in den Verschlüssen im Winter härter werden und dann im Winter plötzlich deine Belichtungszeiten alle ein bisschen länger sind, weil der Verschluss einfach nicht so glatt läuft, deshalb hattest du damals eh schon bei den Filmen so eine gewisse Elastizität eingebaut. Heute ist das ein bisschen präziser, digital, Drittelstufenbelichtung und so. Naja, aber erstmal kurz, was ist denn die Aufgabe dieser Belichtungsmessung? Also angenommen, du schießt immer noch auf deine Automatik irgendwie, lässt die Kamera das machen. Die Belichtungsmessung, die hat ja eigentlich zwei Aufgaben. Also zum einen ist es eine technische Geschichte, weil du hast einen Sensor und der Sensor hat halt einen gewissen Kontrastumfang. Also der kann von einer gewissen Helligkeit bis zu einer gewissen Dunkelheit kann der sehen, aber drüber und drunter nichts, weil dann ist über oder unter belichtet. Das heißt, der Belichtungsmesser hat einmal die Aufgabe, diese Belichtungsmessung so oder die Kamera so zu steuern, dass mit dem gegebenen Licht dann ein Bild rauskommt, was sich innerhalb von diesem Umfang des Sensors möglicherweise befindet. Also der versucht dann quasi über Unterbelichtung zu vermeiden. Und die zweite Aufgabe ist ja möglicherweise, ja, ein hübsches Bild zu machen. Also das Beispiel ist immer noch weißer Hase im Schnee. Du belichtest den, die Kamera sagt, boah, ist das hell, ich mach mal dunkler, damit ich den Sensor so ein bisschen da belichte, wo er gut arbeitet, nämlich mehr so in der Mitte. Der arbeitet halt in seinem mittelgrauen Bereich am allerbesten und je weiter du in die Extreme gehst, desto unpräziser wird der. Und dann kriegst du halt ein graues Bild raus. Das heißt, in dem Moment hat die Kamera gesagt, boah, ich mache jetzt mal eine technische Entscheidung und mach das. Du weißt aber, dass das nicht okay ist, weil das ist ja dann zu grau. Also das müsste dann heller werden. Das heißt, dieser Zwiespalt zwischen der Technik und dem kreativen Teil, der ist da immer irgendwie da. Und es gibt tatsächlich Kameras, die richtig gut sind und solche Sachen auch tatsächlich erkennen. Also ich habe Kameras gehabt, die haben hier schwarze Fototasche, Vollbild. Und du machst ein Bild und normalerweise kommt da grau hinten raus. Und ich habe tatsächlich schon Kameras in der Hand gehabt, die das schwarz, so wie es sein muss, belichtet haben. mich echt gehabt, wie machst du das?
Warum machen das nicht alle?
Ja, ne, weil der eine Hersteller sagt, oh, das, wir wollen aber möglichst den Sensor möglichst optimal ausnutzen, und die anderen sagen, ja, aber das sieht doch scheiße aus, lass uns das doch hübsch machen. Mhm. Also manche Kameras lösen das so und manche lösen das so. Das ist, kann man eben pauschal nicht sagen. Aber jetzt ist beim manuellen Belichten, wenn du es manuell machst, wenn du jetzt entscheidest, wie lange belichte ich, welche Blende habe ich und welche ISO benutze ich, dann hast du plötzlich diese Aufgabe, von dieser technisch korrekten Belichtung in die optisch schöne Belichtung zu übersetzen. Also du hast den Job, eine Übersetzung zu machen. Du hast den Job, da quasi so eine Abstraktionsebene irgendwie zu bedienen. Und das ist da ist eigentlich die Schwierigkeit. Wie mache ich es richtig? Was ist richtig?
Das kannst du aber doch eigentlich nur von Fall zu Fall entscheiden. Also es gibt,
richtig.
Du kannst ja, also du kannst halt deine Faustregel nehmen, deine Sunny 16, und das ist halt wieder das Schöne beim Digitalfotografieren, machst halt drei Fotos und guckst hinterher. Ne?
Also pray and spray, genau. Spray and pray. Du haust einfach mal die Schrotflinte raus und dann suchst du hinterher das eine Korn, was genau getroffen hat.
Ja,
das ist viel zu viel Arbeit eigentlich, oder? Das
stimmt, ja.
Wer hat denn die Zeit, sich hinterher dann, nachdem er 3 Stunden fotografiert hat, nochmal 5 Stunden ranzusetzen? Das will ja keiner. Ja. Also generell ist für mich, da kommen jetzt mit Sicherheit Stimmen, die sagen, boah, nee, muss man anders machen oder so, aber da gibt es verschiedene Philosophien, wie man rangeht. Genauso wie es eben bei Kameras auch die Philosophie gibt, wir machen es optisch korrekt oder wir machen es technisch korrekt. Und zwar, ich versuche immer möglichst dahin zu belichten, wo ich nachher das Bild auch schon haben möchte. Also das Beispiel, ich konstruiere jetzt mal wieder ein Beispiel, Geburtstagsfeier im Kohlekeller. Ne? Ja. Hast du eine Theme Party im Kohlekeller, ja. Da haben alle machen sie einen auf Minenarbeiter und haben sie die Gesichter schwarz gemacht. Im Hintergrund ist alles dunkel, spärlich beleuchtet. Und wenn du jetzt da fotografieren würdest, da wäre wahrscheinlich jede Belichtungsmessung erstmal überfordert und würde zu hoch belichten, ja, zu lange belichten, und würde alles irgendwie grau auskommen. So,
jetzt schießt du, drehst halt an deinem kleinen Rädchen oben dran.
Jetzt schießt du da, was weiß ich, eine lange Party, viele Leute, total Spaß, irgendwelche tolle grungige Musik noch und so und schwarz gefärbte Drinks, ne?
Ja.
Kann man sich ja vorstellen. Und dann
und Schwarzlicht.
Bist du, na, das lassen wir noch mal. Das Licht lassen wir mal.
Okay.
Nehmen wir Grubenlampen, ne? So punktuelles Licht hier und da. So, und deine Kamera würde das zu hell belichten. Und du weißt aber genau, da gehört das nicht hin. Außerdem hast du dann viel zu lange Belichtungszeiten und verwackelst es alles. Also könntest du jetzt einfach sagen, Belichtungskorrektur, misst du mal und ich korrigiere dich nach unten. Und dann machst du halt jedes Bild eigentlich eine Blende oder zwei dunkler, als du solltest. Oder als du glaubst, dass es richtig wäre. Das wäre so der eine Weg, wo du sagst, ich mache Belichtungskorrektur, lass die Automatik an und lass die Kamera korrigieren. Oder ich sag, ja, ich messe mir einmal die Belichtung so ein, dass sie passt für diese Situation. Wie das geht, machen wir gleich. Aber ich messe die einmal ein, dass sie quasi für die Situation passt. Die Belichtungssituation ist ähnlich in allen Ecken.
Ja.
Und dann schieße ich eben den ganzen Abend mit dieser einen Einstellung, und jedes Bild, egal was drauf ist, egal ob jetzt dann plötzlich einer mit einem weißen T-Shirt zwischendrin steht oder nicht, wird dann schon richtig sein. Also du kannst dann, wenn du manuell arbeitest, natürlich deutlich konsistenter arbeiten. Also zwischen den Bildern bleibt sich alles gleich sozusagen.
Ja.
Soweit erstmal klar.
Aber wie misst du ein?
Ja, wie misst man ein? So,
klar, mit jetzt einem externen Belichtungsmesser, aber den habe ich halt nicht dabei, weil ich habe erstens keinen und zweitens, wenn ich einen hätte, würde ich ihn halt auch nicht mit mir rumschleppen.
Ja, du hast aber einen tollen internen Belichtungsmesser in deiner Kamera.
Ja.
Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass du mit einer 50 Jahre alten besser irgendwie daherkommst, sondern du hast heute eine digitale Kamera, egal ob Spiegelreflex oder Systemkamera mit oder ohne Spiegel. Spielt keine Rolle. Und du musst jetzt erstmal wissen, wie groß ist denn überhaupt der Kontrastumfang von meinem Sensor? Was kann der denn? Also am besten hat sich erwiesen, das mal so von der Mitte aus zu sehen. Also der höchste Wirkungsgrad des Sensors, da wo er am tollsten Graustufen auflösen kann, ist eben in der Hälfte zwischen Über- und Unterbelichtung, in der Mitte. Diese Mitte nennen wir mal Nullstellung. Wer sich mal mit dem Zonensystem auseinandergesetzt hat, das ist die Zone 5. So, aber das ist jetzt die Mitte. Und von da aus kannst du jetzt mal stufenweise heller werden, also plus eine Blende, plus zwei Blenden, plus drei Blenden, plus vier Blenden und so weiter. Oder dunkler werden, minus 1, 2, 3, 4. Und tatsächlich kannst du heute davon ausgehen, bei der normalen Spiegelreflexkamera hast du möglicherweise schon Ende der Fahnenstange bei +4 und -4 Stufen. Mhm. Also so ein Umfang von ungefähr 8 Stufen.
Aber woher weiß ich, wo die Mitte ist?
Die Mitte gibt dir dein Belichtungsmesser.
Ja.
Weil der Belichtungsmesser ist tatsächlich ein, das ist das, was er am besten kann.
Also ich sag ihm, mach eine Spotmessung.
Also Spotmessung, du hast schon mal was Gutes gesagt. Wie misst der denn? Du kannst dem ja sagen, soll eine Spotmessung oder eine mittenbetonte oder eine Matrixmessung oder sowas machen.
Ja, ich mache immer am liebsten die Spotmessung und suche mir einen Punkt im Raum, den ich einmesse.
Genau.
Und diese Belichtung halte ich dann, um das eigentliche Motiv zu fotografieren.
Also so, die Spotmessung, die misst eben nur einen kleinen Teil in der Mitte vom Bild.
Ja.
Und da bitte sollte jeder mal kurz in seine Bedienungsanleitung schauen, weil das ist von Kamera zu Kamera unterschiedlich. Mhm. Oder von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Manche messen da einen größeren Punkt, manche messen einen kleineren Punkt. Bei manchen wird noch mit einbezogen, wo der Fokuspunkt gerade ist. Also wenn du den da rumbewegst, so nach links, rechts, Mitte. Bei manchen nicht, bei manchen ist es immer die Mitte. Also da muss man sich tatsächlich mal ein bisschen schlau machen bei der eigenen Kamera. So, und jetzt misst du eben auf diesen Spot. Und dieser Spot, den zieht dir jetzt deine Kamera in die Mitte. Also beziehungsweise deine Kamera sagt dir am Belichtungsmesser, dieser Spot ist über- oder unterbelichtet. Der befindet sich rechts oder links von der Mitte. Und jetzt kannst du an diesen Rädchen drehen, an der Belichtungszeit, an der Blende, an der ISO, kannst du quasi einstellen und kannst so lange drehen, bis du diese Belichtungswaage in der Mitte steht. Also bis tatsächlich dieses Zeigerchen in der Mitte steht. Und in diesem Moment wird dieser Spot auch mittig auf dem Sensor belichtet. Also mittig im Sinne von der Helligkeit. Soweit ist es klar. Bist du noch bei mir?
Ich frage mich gerade, welches Zeigerchen du meinst.
Okay. Du schaust
durch. Dummerweise habe ich jetzt gerade keine Kamera hier stehen, sonst würde ich da mal durchgucken.
Du schaust durch die Kamera,
ja.
Entweder hinten auf dem Display oder durch den Sucher, und da siehst du möglicherweise eine kleine Skala, die so.
Ach so, die sehe ich nämlich nie.
Eine Mitte hat und +/-2, 3, 4. Ja, weil du Brille trägst. Da bist du zu weit weg von deinem Sucher und dann siehst du die Ränder nicht mehr.
Nee, ich sehe schon, also was ich sehe im Sucher sind halt die am Rand, das ist halt ja. Blende, Belichtungszeit, ja, Blende und Belichtungszeit
mindestens. Meistens muss man diesen Belichtungsmesser und damit auch die Skala muss man meistens anschalten,
Verstehe.
Indem man den Sucher antippt, den Knopf antippt, weil der ist dann doch relativ stromaufwendig. Der braucht relativ viel Batterie, dieser Belichtungsmesser. Und er wird deshalb in der Regel nach ein paar Sekunden wieder ausgeschaltet.
Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass der angeht, wenn ich den Knopf kurz drücke. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mal nach nebenan und hole meine Kamera, um das mal eben. Ja, Sekunde. Okay, ich habe meine Kamera geholt und schalte die mal ein. Ich muss.
Stellst sie auf manuell.
Stell die auf manuell und guck
mal. Also das durch. M an Rädchen.
Ja. So, was sehe ich denn? Ich sehe ein Belichtungsmesser.
Du siehst den, ne, okay. den hast du in deinem Kopf bisher nur weggeblendet, weil du ihn nie gebraucht hast.
Weil ich die nie auf manuell stehen habe. Ich habe sie entweder auf Blende oder, also
Blendenvorwahl.
Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl, eins von beiden. Aber auf manuell habe ich sie noch nie gehabt.
Ja, das ist übrigens klar, ne? Wenn du nichts mit anfangen kannst, dann siehst du es irgendwann auch nicht mehr. Das wird dann quasi zum Mobiliar. Was auch übrigens,
wenn ich die Blendenvorwahl habe.
Siehst du den auch?
Sehe ich den auch. Belichtungsmesser.
Ja, ja. Der ist nämlich immer da.
Tatsächlich, da ist er wieder. Auch bei der Zeitvorwahl. Okay, ich höre jetzt auf, mich zu demütigen und dich zu belustigen.
Nee, ich finde das völlig okay. Ich kenne das.
Natürlich findest du das.
Ja. Gut. Also, jetzt können wir also mit dem Belichtungsmesser und der Spotmessung, können wir das, was unter dem Spot sich befindet, das, worauf der Spot zeigt, können wir quasi in die Mitte ziehen. Also so lange an den Rädchen drehen, das muss man ein bisschen üben, bis dann der Belichtungsmesser eben die Mitte zeigt. Sollte der nichts zeigen, kurz antippen, dann
zeigt er wieder.
So. Jetzt ist es aber natürlich eigentlich doof, weil jetzt bin ich in der Kohlekeller-Party und alle sind schwarz angezogen und ich messe auf irgendjemand schwarz angezogen und dreh dann so lange, bis das in der Mitte ist. Und was passiert dann? Ja, es wird grau belichtet. Das ist ja genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Mhm. Also haben wir jetzt quasi genau das gemacht, was die Kamera mit der Automatik macht. Wir haben quasi die Kamera jetzt nachgebaut sozusagen oder das Verhalten der Kamera nachempfunden. Ja, und das ist doof, weil das wollen wir ja nicht. Ja. Aber jetzt wird's interessant. Wenn wir wissen, wo verschiedene Sachen eigentlich gut zu Hause sind bei der Belichtung, dann können wir die doch da einfach hinschieben. Also, ich habe vorhin einen Bereich abgesteckt, wo der Sensor einigermaßen gut performt. Also 0 ist die Mitte, dann haben wir minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und dann kommt irgendwann die Unterbelichtung, meistens relativ bald. Und im Plusbereich genauso, 3 bis 4. So, und jetzt versuchen wir mal, was Schwarzes so zu belichten, dass es ordentlich aussieht, dass es so gehört, dass man die Belichtung quasi gleich verwenden kann, ohne sie hinterher groß korrigieren zu müssen. Und das liegt irgendwo bei zwischen 2 und minus 3, minus 2 und minus 3 Blendenstufen, ausgehend von der Mitte. Das heißt, wenn du jetzt auf dieses schwarze T-Shirt misst, dann hast du es angemessen und alles, was du jetzt noch tun musst, ist diese Belichtung, die ja manuell erstmal fix ist, jetzt noch um 2 bis 3 Blendenstufen nach unten einzustellen. Zum Beispiel die Belichtungszeit jetzt 2 bis 3 Mal zu halbieren.
Ja.
Also wenn du vorher ein 50stel hast, dann hast du dann, wenn du es schneller machst, also tiefer belichtest, hast du dann bei einer Blendenstufe ein 100stel, bei 2 Blendenstufen ein 200stel und bei 3 Blendenstufen ein 400stel. Das heißt,
ich spiele gerade mit rum, du hörst das
klicken, glaube ich. Pick dir mal was Schwarzes raus.
Ja, hab schon.
Mach dann eine Spotmessung drauf, genau. Und dann korrigier die mal, bevor du auslöst, nochmal 2 Blendenstufen nach unten und dann mach das Foto von nicht nur dem Schwarzen, sondern vom Rest drumherum auch natürlich.
Ja, das einzig Schwarze ist in einer so dunklen Ecke, dass ich mit ISO 1600 nur eine Viertelsekunde.
Mach's anders.
Hier ist noch, warte mal.
Und da ist es, wie gesagt, wichtig zu wissen, wie deine Kamera arbeitet, weil deine Kamera möglicherweise an der Stelle einen kleinen oder einen großen Spot hat und der sieht dann mehr, als du denkst, dass er sieht. Also da muss man sich ein bisschen einfach mit beschäftigen.
Die Umgebung wird trotzdem hell.
Ja, das ist aber jetzt die Frage, das schwarze Ding reflektiert das, ist das glänzend, ist das nicht glänzend, ist das matt? Also da musst du tatsächlich ein bisschen üben. Ganz gut funktioniert es zum Beispiel mit einem weißen Blatt Papier. Nimm dir mal so ein, was du sicher irgendwo rumlegen, Blatt Papier mit was draufstehen. Wenn du das mit Spotmessungen in die Mitte belichtest, kommt das Grau raus und jetzt kannst du einfach sagen, okay, weißes Blatt Papier, damit das noch alle seine Details behält und alle seine hier Falten und so, also die Struktur behält, fühlt sich das ganz wohl so bei plus 2 von der Mitte aus ungefähr.
Warum habe ich eigentlich die Blende so weit auf? Na egal.
Weil du wenig Schärfentiefe möchtest.
Okay, ich mess mal. Mal so eine Brille anziehen. 2 von der Mitte, sagst du. Wobei, es geht ja sowieso nur 1 bis 2 von der Mitte, ne?
Ja, wobei, das musst du jetzt übrigens nicht mehr mit Blick auf den Belichtungsmesser machen. Das kannst du jetzt auch einfach gefühlt machen. Wie ist deine Kamera eingestellt? Ich vermute auf Drittelstufen. Das heißt, wenn du am Rädchen drehst, dann ist ein Klick eine Drittelstufe.
Richtig? Warte mal.
Müsste so sein. Das haben heute eigentlich alle Kameras.
Was haben wir denn hier? Nee, das macht eine ganze Stufe.
Eine ganze Stufe. Gut, also wer Drittelstufen hat, so aus der Spiegelreflexecke ist das üblich. Dann
es ist die 100D, aber wahrscheinlich habe ich gerade irgendwas falsch eingestellt, ne?
Ja, die habe ich jetzt gerade nicht hier liegen.
Egal. Mach mal weiter, bevor wir die Leute langweilen, die können nämlich nicht dabei zugucken, wie ich scheitere.
Ist egal. Auf jeden Fall.
Das können das können wir ja dann mal durchspielen auf dem Fototag, dann.
Das werden wir auf jeden Fall da tun im August dann. Nee, also das ist tatsächlich dieses Ding bei Spiegelreflexen hast du die Drittelstufen, das heißt, 2 Blendenstufen nach oben korrigieren heißt einfach an dem Belichtungszeiträdchen 6-mal klicken. 2-mal 3 und dann hast du deine Korrektur. Wenn du in die richtige Richtung gedreht hast, ist dann das Papier auch tatsächlich weiß mit Struktur.
Doch, sie hat Drittelstufen und ich hatte es falsch eingestellt. Alles wird gut.
Bist du gleich in die Settings gegangen und hast das gleich umgebogen irgendwie?
Ja, nein, ich habe die Blende verstellt, Belichtungszeit verstellt und nicht die Blendenkorrektur. Ja, okay. alles gut.
Gut. Das ist so ein bisschen, da muss man ein bisschen üben. Aber wenn du das mal drin hast, dann kannst du dir tatsächlich in der Szene das, was du korrekt belichten willst, anmessen, Belichtung einstellen, passt. Dann geht dann relativ schnell. Wenn du zum Beispiel weißt, deine Kamera ist bei was weiß ich, bei 3,5, bei 4 Blendenstufen ist die in der Überbelichtung, also bei +4, dann sagst du, okay, ich will Schnee belichten. Der Schnee ist brutal hell und der soll auch schön brutal hell sein, aber er soll auf jeden Fall nicht überbelichtet sein. Mhm. Dann kannst du jetzt auf den Schnee einmessen und kannst sagen, okay, ich möchte den Schnee gerne bei +3 haben, weil da ist er noch nicht überbelichtet, aber schon so ganz knapp an der Kante dran. Und dann passt er und wird auch nicht überbelichtet. Mhm. Wolken im Himmel, gleiches Ding. Viele schöne, helle, tolle Wolken, die total tollen Kontrast machen mit dem blauen Himmel. Auf der Vollautomatik kann die Kamera das auch schon mal falsch kriegen und hast du plötzlich Überbelichtungen da drin. Vielleicht magst du die nicht. Und jetzt kannst du tatsächlich sagen, ich möchte mal so die Extreme abstecken. Und dann macht die Kamera das und dann hast du die richtige Belichtung. Bei Szenen, wo sich das Licht nicht wirklich groß verändert, also wieder zurück zur Kohlekellerparty. Mhm. Da unten hast du wahrscheinlich eine relativ konsistente Belichtung durch den Raum. Gehen wir jetzt zumindest mal von aus. Reicht dir dann eine Einstellung, mit der du alles fotografieren kannst?
Dazu gehört dann aber auch schon ein bisschen Mut, ne? Oder halt Übung. Also, dass man es vorher mal geübt hat. Also,
weil brauchst du tatsächlich Mut, weil du hast ja da auf der digitalen Kamera hinten ein Display drauf.
Stimmt.
Und kannst das gleich kontrollieren. Wobei Vorsicht, ne? Wenn ich im Kohlenkeller fotografiere, dann stelle ich in der Regel auch gleich die Helligkeit von meinem Display runter. Weil ansonsten sehe ich ein knallhelles Bild, was völlig nicht zu beurteilen ist. Mhm. Also wenn ich nachts fotografiere oder im Dunkeln, dann mache ich immer die Beleuchtung des Displays nach links. Und wenn ich bei Tag draußen in der Sonne fotografiere, dann knall ich es nach rechts, weil sonst sehe ich nichts mehr auf dem Display. Also das ist auch nur so eine Sache, da kann man sich auch so ein bisschen so ein bisschen selbst ins Boxhorn jagen. Übers Histogramm hatten wir ja auch in dieser, ich glaube in der dritten Sendung geredet. Mhm. Das Histogramm ist auch nur so ein Tool, was uns hilft, diese Belichtung so ein bisschen besser einzuschätzen, also ohne dass man da jetzt auf dem Display genau sehen muss, wie hell das Bild ist, kann man auf dem Histogramm schon ganz gut einschätzen, ob die Sachen da sitzen, wo sie sollen.
Ja.
Das Histogramm sagt dir, um es nochmal kurz zu wiederholen, sagt dir ja, gibt dir eine statistische Verteilung der Helligkeiten in deinem Bild. Also von links nach rechts auf der X-Achse geht es von schwarz nach weiß, also von unter nach Überbelichtung und alle Graustufen dazwischen. Und die Y-Achse sagt dir dann eigentlich nur, wie viele Pixel relativ gesehen in dem entsprechenden Helligkeitsbereich sind auf deinem Bild. Mhm. Also
das funktioniert auch ganz gut. Also da habe ich mich jetzt mittlerweile echt dran gewöhnt, auch
also wenn du eine graue Tafel, so eine Graukarte oder sowas fotografierst, bildfüllend, dann hast du halt in der Mitte einen Peak, weil alle Pixel sind grau. Mhm. Wenn du in der Sonne fotografierst, dann hast du relativ starke Kontraste. Das heißt, du hast so ein Badewannenhistogramm, mhm, was so in der Mitte flach ist, aber rechts und links so nach oben piekt. Hoch, mein Mikrofon. Wenn du bei Nebel fotografierst, dann hast du in der Mitte so einen Hügel, weil die Grauwerte alle sehr ähnlich sind, weil, mhm, du eben keine hohen Kontraste hast. Und da gibt's jetzt eben so Bereiche auf diesem Histogramm, die ungefähr diesem +/-2 bis 3 entsprechen. Und das sind so das nennt man so die Vierteltöne. Also wenn du von links ausgehst, hast du in der Mitte die Mitteltöne. Das ist dein Nullpunkt, da wo der Sensor am besten funktioniert. Und hast du die Vierteltöne. Das ist ungefähr bei -2 bis -3. Das heißt, da bei den Vierteltönen, da befindet sich dann schwarzes Zeug, was aber noch Detail haben soll, also ein schwarzes T-Shirt zum Beispiel. Wenn das nicht ganz absaufen soll, dann gehört das dahin. Wenn du weißes Papier fotografieren möchtest, dann gehört das in die Dreivierteltöne. Mhm. Also auf dem Histogramm entspricht das ungefähr grob. Das macht wieder jeder Hersteller ein bisschen anders. Hat auch ein bisschen mit deinem eingestellten Bildstil zu tun. Aber generell kannst du sagen, Vierteltöne schwarz, Dreivierteltöne weiß. Und je weiter du an diesen Rand kommst, desto mehr Detail verlierst du. Also weißes Papier sollte nicht ganz rechts kleben, sondern bei 3/4 ungefähr. Mhm. Dann hast du eine visuell korrekte Belichtung, nenne ich das jetzt mal. Also dann sieht's so aus, wie es eben, dann sieht's korrekt aus. Dann sieht's nachher auf dem Bild auch okay aus.
Ich spiele gerade.
So, und jetzt hast du da natürlich mit dieser manuellen Belichtung hast du natürlich jetzt ein Tool, was dir auch in der kreativen Richtung extrem helfen kann. Also, was ich gerade erklärt habe, ist so diese, in Anführungszeichen, korrekte Belichtung, ne? Da gehört's halt hin, das, mhm, Papier oder das schwarze T-Shirt. Aber vielleicht magst du ja was ganz anderes tun. Vielleicht magst du ja Vielleicht hast du ja eine Vision, so und so möchte ich das Bild haben und dann möchte ich gerne vor dem offenen Fenster jemanden stehen haben, der im Hintergrund mit einem unglaublich hellen Belicht überstrahlt wird, was dann komplett überbelichtet ist und dann kannst du diese Kriterien nicht mehr so ganz ansetzen. Also wo das schwarz liegt oder wo das weiß liegt oder wo das grau liegt, das kann ja auch so ein bisschen damit zu tun haben, ist das ein Papier, was ich gerade in der Nacht fotografiere? Also soll das auch ein Nachtfeeling haben? Dann kann es nicht bei +2 sein. Mhm. Dann ist es vielleicht bei -1. Oder das machen die beim Film. Dieses Day-for-Night-Shooting nennt sich das. Ja. Die Nachtszenen werden bei Tag geschossen.
Ja, ja.
Da kommt ein blauer Filter vorne drauf und dann wird das Licht so von der Richtung.
Sehr viel Licht gemacht, genau.
Und dann wird hartes Licht gemacht, weil der Mond macht ja harte Schatten, ja. Weil der Mond ist ja eine punktförmige Lichtquelle. Und dann wird aber tiefer belichtet.
In Fachsprache heißt das Ding übrigens amerikanische Nacht.
Amerikanische Nacht, ja. Das kannte ich jetzt auch nicht, aber das ist gut. Und selbst so Western, High Noon und was weiß ich, Nachtszenen, die werden bei praller Sonne geschossen teilweise. Ja, weil es eben, ne, das hat dann vertragliche Gründe, weil die Leute denen muss man nachts mehr bezahlen als tagsüber. Macht aber alles irgendwie einfacher. Und ja. Du kannst das durch die Belichtung tatsächlich zuverlässig so hinkriegen, dass das nachher auch so aussieht.
Du kannst sogar einen Mond, das haben wir auch schon gemacht, du kannst dann sogar einen Mond aufsteigen lassen, der ein Mondlicht wirft. Also das sind dann so Scheinwerfer, die in Balance sind.
Das sind dann wie so japanische Ballons.
Genau,
ne?
So
Lichtkugeln. Ja. Ja, ja. Klar, da geht alles. Also du machst ja die Nacht und das geht aber nur mit einer guten manuellen Belichtung. Mhm. Wenn du weißt, dass dieses Blatt Papier auf diesem Tisch bei Nacht und Mondlicht halt dann eben nicht bei +2 liegt, sondern vielleicht bei 0 oder bei -1. Außerdem muss man sich natürlich immer bewusst sein, dass du immer die komplette Belichtung veränderst. Also du kannst das nicht teilweise machen. Ich sag das immer so, also wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt in dieser Situation mit starkem Hintergrundlicht, möchte ich jetzt das Gesicht der Person ordentlich belichten, dann sind die Chancen relativ groß, dass halt das helle Hintergrundlicht überbelichtet wird. Das ist so ein bisschen wie beim Slapstick, ne? Mhm. So ein Dick- und Doof-Film, ne? Mit der Leiter. Wenn du die vorne nach rechts schwingst, dann schwingt die hinten halt nach links.
Ja.
Du kannst nicht den einen Teil der Leiter bewegen, ohne dass der andere Teil was tut. So. Und jetzt, fühlt sich das jetzt halbwegs komplett an?
Ich überlege gerade.
Gibt es noch Ecken, wo ich, weil das, ich mache das natürlich ständig. Das ist ja auch ein bisschen schwierig manchmal für mich, das so runterzubrechen. Also im Prinzip erst noch hier nochmal die Bastelanleitung.
Über ISO kann man reden, aber mein Gott, je höher, desto Rausch.
Also wir machen jetzt nochmal einmal kurz Bastelanleitung, Kochbuch, so okay. Schritt für Schritt. Punkt 1, Kamera auf manuell stellen. Das ist schon mal wichtig. Punkt 2, Belichtungsmessung auf Spot stellen. Das hilft euch an der Stelle tatsächlich.
Mhm.
Punkt 3, sucht euch was in der Szene, was entweder weiß ist oder schwarz und entsprechend richtig belichtet werden soll. Und geht jetzt mal, stellt erstmal eine ISO ein, die für diese Szene funktioniert. Also draußen im Freien ISO 100, 200, 400 maximal. Mhm. Im Innenraum vielleicht ISO 800, 1600, je nachdem. So, das ist also, die ISO ist jetzt eingestellt. Punkt 2, ich stelle jetzt mal die Blende ein. Das ist für draußen, nehme ich da mal einfach mal so eine mittlere Blende, Blende 8 irgendwie, ne? Mhm. Sonne lacht, Blende 8, die ist immer gut. Für den Innenraum würde ich die wahrscheinlich weiter aufmachen, weil da brauche ich mehr Licht, also dann so weit auf, wie das geht. Das heißt, wir haben jetzt die Blende eingestellt und jetzt nehmen wir mal den bewegten Faktor, nehmen wir jetzt mal die Belichtungszeit. So, das heißt, jetzt haben wir die Blende eingestellt, ISO eingestellt und jetzt zielen wir mit dem Spot auf ein weißes Blatt Papier.
Mhm.
Ganz normales Kopierpapier, darf auch ruhig was draufstehen, wenn das nicht zu viel bedruckt ist, dann ist das nicht schlimm. So, und da messen wir jetzt mal mit dem Spot und tippen jetzt den Belichtungsknopf an, damit der Belichtungsmesser angeht und jetzt drehen wir mal an der Belichtungszeit so lange, bis dieses Zeigerchen in der Mitte von dieser Skala steht. Jetzt haben wir also das Papier auf 0 gemessen und jetzt können wir die Kamera vom Auge wegnehmen. Jetzt brauchen wir auch den Belichtungsmesser nicht mehr. Und jetzt können wir das Ganze nochmal 2 Blenden heller machen. Sprich, wir machen die Belichtungszeit jetzt einfach 4-mal so lang. Doppelt so lang und dann nochmal doppelt so lang. Dann haben wir 2 Blendenstufen nach oben korrigiert Und das ist jetzt die Belichtung für dieses Papier und das, was drumherum ist. Jetzt könnt ihr mal einen Schritt zurückgehen, schön scharf stellen, vielleicht ein bisschen rauszoomen und ein Foto machen. Und ihr werdet sehen, das Papier passt genau dahin, wo es soll. Das war jetzt mal so die Kurzanleitung.
Was ich gerade festgestellt habe, ist, dass so toll die 100D ist, so schön klein sie ist, es ist nicht ganz einfach, Blende und Belichtungszeit im Manuellmodus schnell einzustellen, weil du immer in den Modus wechseln musst.
Weil du musst nicht den Modus wechseln, sondern du musst mit diesem, musst halt zum einen, das eine machst du mit dem Fingerrädchen, ja, mit dem Zeigefingerrädchen, das andere machst du, indem du hinten gleichzeitig noch den Knopf hältst und ja, dann auch mit dem Zeigefingerrädchen.
Ah, den Knopf, welchen Knopf?
Da neben dem Display rechts ist so ein, direkt am Display dran ist rechts ein Knopf. Wenn du den drückst, dann brauchst du einfach nur am Rädchen drehen und dann wird, glaube ich, die Zeit verändert und nicht die Blende.
Nee, wenn ich den drücke, geht das Display an.
Rechts in der Mitte, nicht oben vom Display, sondern rechts vom Display.
Ach so. Ah, AV steht drauf. AV
genau, plus der minus. Ist es. Ach, genau, der ist es.
Ah, okay.
Den kannst du im manuell nehmen, drücken halt, und dann wird der andere Wert verändert. Das ist quasi die Shift-Taste.
Die Shift-Taste. Ah, wieder was gelernt. Sehr schön.
Und vielen damit Dank. Geht's dann schneller.
Ja.
Das ist einer der Unterschiede, die 100D gegen zum Beispiel eine 50D, 60D, was weiß ich.
Ja, die haben halt alle zwei
Rädchen dann. Die haben hinten halt ein Daumenrad und ein Zeigefingerrad vorne und die hat halt den Platz dafür nicht und deshalb machst du das dann mit dieser Shift-Taste. Ja, also so. das, was ich da gerade, diese kleine Anleitung gerade, das wäre dann so, das eigentlich die Essenz. Hätten wir gleich am Anfang sagen können.
TLDL, ne?
TLDL,
too
leider.
Too long didn't listen.
Leider erst zum Schluss, dumm, genau, ne? So mittendrin vergraben.
Das schreibe ich auch nicht in die Shownotes, da sollen die Leute sich selber ärgern.
Genau, springen Sie sofort zu Minute X und.
Genau.
So, jetzt haben wir noch ein kleines Ding bei der manuellen Belichtung, was auch immer wieder kommt und was zwar ein bisschen geekiger ist, aber was ich glaube trotzdem sinnvoll ist, da jetzt kurz drüber zu reden. Hast du schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, aber soll ich nicht immer eher nach rechts belichten?
Was? Nee.
Hast du noch nicht
gehört? Ist das was Politisches?
Ja, total. Ja. Ne? Da kommen dann auch die Brauntöne besser durch. Nein, nach rechts belichten bezieht sich auch das Histogramm. Mhm. Und zwar ist Folgendes, wenn du ein Bild normal belichtest und es dann nach oben korrigieren musst, also angenommen, du hast jetzt tatsächlich den Schnee fotografiert und der ist grau geworden, jetzt musst du den zwei Blendenstufen nach oben korrigieren in deiner Bildbearbeitung, dann werden alle Schattenpartien ziemlich rauschig werden.
Das
da kommt
ist ein
einfach
Problem, ja.
Rauschen rein.
Kenne ich, habe ich häufiger schon gehabt, das Problem.
Genau. Umgekehrt, wenn du von oben nach unten korrigierst, ist das in der Regel relativ problemlos.
Ja.
Das heißt, die Höhen rauschen halt nicht so. Das hat damit zu tun, wie in diesen Bits dann mehr Daten im oberen als im unteren Bereich abgespeichert werden können. Und ist nicht echt das Problem, aber das kann schon mal nicht schön aussehen und so. Speziell, wenn du da eben tatsächlich mal 2 bis 3 Blendenstufen nach oben korrigierst, dann kann das schon, je nach Kamera und Sensor, unten auch ein bisschen blöd aussehen. So, das heißt, was machen manche Fotografen? Das sind dann aber tatsächlich Geeks, die sagen, nö, dann belichte ich halt nach rechts. Das heißt, ich mache ganz bewusst eine falsche Belichtung und halte die Belichtung höher, als sie eigentlich sein müsste, heller, als sie eigentlich sein müsste.
Ja.
Das heißt, ich belichte jetzt halt die graue Wand nicht auf die Mitte, sondern auf +2.
Mhm.
Und damit habe ich auch mehr Licht in den Schattenpartien und jetzt kann ich im Nachhinein sagen, okay, und jetzt ziehe ich das wieder dahin, wo es hingehört.
Ja.
Also ich ziehe es nach unten und damit kriegt man tatsächlich ein bisschen glattere Bilder. Ich benutze das tatsächlich auch manchmal mit der 100D mittlerweile, weil sie halt dann doch bei ISO 800 in den Tiefen gerne ein bisschen rauscht. Und auf die Weise kann man das dann so ein bisschen vermeiden. Dann hilft es aber tatsächlich wieder, ein Histogramm lesen zu können. Weil dann kannst du sagen, ja, ne, dieses helle, dieser Spike im Histogramm, dieser eine Peak, das ist diese helle Stelle da, die soll auf +2 sein und dann passt der Rest schon irgendwie. Das heißt, man kann damit sich tatsächlich so ein bisschen glattere Bilder machen, ist aber ein zusätzlicher Schritt und bringt auch nicht wirklich super viel, sondern das ist so. Ja, das ist so ein bisschen, also ich war immer sehr vehement dagegen und habe immer gesagt, nee, belichtet dahin, wo es gleich sein soll, weil dann müsst ihr hinterher nicht mehr arbeiten. Und das ist auch so, wenn ich was mache, wo ich hinterher 500 Bilder bearbeiten muss, dann mache ich das in der Regel nicht.
Aber es ist halt, es geht halt nicht immer so einfach.
Das, also aber es geht halt nicht immer so einfach, weil dann hast du plötzlich dein Blatt Papier mit drauf und das ist dann plötzlich völlig überbelichtet.
Ja.
Und ja, das heißt, das geht natürlich nur bei Szenen, die so im, die vom Dynamikumfang, vom Kontrastumfang nicht zu groß sind.
Mhm.
Wenn du in der prallen Sonne was machst, dann brauchst du dann nicht nach rechts belichten, weil sonst hast du die Hälfte überbelichtet. Und da kannst du dann möglicherweise auch gar nichts mehr retten.
Ja.
Also generell nach rechts belichten ist nur in manchen Situationen sinnvoll. Und ja, so generell mache ich es in vielleicht einem 0,5% meiner Bilder benutze ich es tatsächlich.
Aha.
Tja. Und das
war's. Ja, ich scheitere sehr oft daran, dass ich tatsächlich dann irgendwie denke, okay, dann belichtest du jetzt einfach mal. Es ist zwar unterbelichtet, aber das kannst du ja dann hinterher hochziehen. Und dann habe ich halt genau diesen Rauscheffekt. Damit habe ich mir schon sehr, sehr viele Bilder versaut sogar. Weil ich halt sehr gerne in schummrigen Verhältnissen fotografiere.
Ja.
Also, das, naja.
Also das vielleicht mit der manuellen Belichtung, wenn es dann eh da schon dann sitzt, wo es hin muss, dann brauchst du vielleicht gar nicht mehr so viel korrigieren hinterher.
Ja.
Das wäre ja einer der Vorteile davon. So.
So.
Und nächstes Mal reden wir mal übers Drucken, oder?
Nächstes Mal redest du übers Drucken.
Nee, da kannst du mit.
Ich lehne mich dann zurück und surfe im Internet und sage immer, aha.
Du hast dann so einen Loop schon vorher aufgenommen.
Genau. Ja.
Super Idee.
Super Idee.
Nee, ich werde das schon so aufbereiten, dass du nicht ganz abhängen wirst.
Chris Marquardt, vielen Dank.
Gerne doch.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.